Bist du bereit?
Bereit wofür?
Bereit für das nächste Kapitel im Kinderwunsch?
Na klar, schon seit einer halben Ewigkeit.
Bereit für eine große Portion Wunder?
Bereit für die Extradosis Hormone?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's!
Ja, hallöchen, da sind wir schon.
Hallöchen. So, ich möchte heute nicht darüber reden, was unser technisches Know-how schon wieder anrichtet.
Nein, ich bin heute unschuldig.
Leute, es hat sich irgendwer in mein E-Mail-Postfach eingehackt und eine dauerhafte Weiterleitung an eine andere E-Mail-Adresse gemacht, die ich nicht kenne, die ich nicht eingerichtet habe. Und ich weiß einfach nicht, welche E-Mails von dem Tag heute an diese fremde E-Mail-Adresse gegangen sind und nicht bei mir im Postfach gelandet sind.
Das Weil hätte ich jetzt aber nicht an alle erzählt, weil sonst macht es vielleicht jemand anders wieder.
Ja, aber wir wissen ja nicht, was ich für ein Postfach habe. Auf jeden Fall habe ich mich halt gewundert, warum, als Anni mir den Link für unseren Podcast geschickt hat, warum es nicht ankommt. Ich meinte, Anni, du hast mir keinen Link geschickt. Und sie meinte, doch, habe ich. Ich so, nein, hast du nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach keine E-Mails kriege. Und dann musste ich der Sache erstmal auf den Grund gehen, bis ich gemerkt habe, dass scheinbar jemand Fremdes eine Weiterleitung eingerichtet hat. Und ich finde das ganz gruselig. Ich habe dann erstmal überall meine Passwörter geändert und so weiter. Aber das Dumme ist halt, ich habe die Weiterleitung einfach mit einem Klick rausgenommen und mir diese fremde E-Mail-Adresse nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie viel mir das gebracht hätte, aber naja, das war ein bisschen gruselig heute. Deswegen konnten wir hier Ewigkeiten nicht mit dem Podcast anfangen, weil ich erstmal mich um meine E-Mail-Adresse kümmern musste. So, und jetzt wollte ich gerade Anni nochmal einen Link schicken. Und es hat auch nicht so einfach geklappt. Aber jetzt haben wir es. Er hätte jetzt auch vorgeschlagen, dass wir kein Kivo aktuell machen, weil es gibt eh nichts Aktuelles seit letzter Woche, weder bei mir noch bei dir.
Nee.
Aber du musst jetzt noch unseren Gast anpreisen, der jetzt kommt.
Hier ist Daniel Schäfermann. Nee, Danny. Danny ist hier, mein Göttergatte, der Kivu-Papa auf Instagram, der über sein Leid als Was sage ich da jetzt? Ich bin so müde, Caro. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Der Mann im Kinderwunsch halt. Die männliche Sicht der Dinge.
So ist das, so ist das.
Und witzig, dass du immer Danny sagst. Ich sage immer ganz brav Daniel.
Ich bin auch also weißt du, ich bin nicht nur sackmüde. Wenn ich nach rechts gucke, liegt der Bernhard auf dem Rücken. Das Ohr hängt von der Couch. Die Lefze hängt von der Couch. Und er guckt mich total lustig an. Ich schicke dir mal ein Foto in WhatsApp.
Mach das. Ja, also wir haben jetzt unsere zweite Männerfolge hier.
Ja, heute ist ein bisschen wild und wir sind heute sehr performanceorientiert und der Göttergatte sitzt daneben, der hat heute einen Hauptpart, deswegen legen wir direkt auch mal los hier.
Ja.
Okay, hallo.
Wie nennen wir die Folge diesmal eigentlich? Also Männer im Kinderwunsch hatten wir ja schon, aber diesmal
vielleicht einfach Männer im Kinderwunsch Part 2. Dann weiß man, dass es irgendwo ein Part 1 gibt.
Stimmt.
Also, Daniel ist wieder am Start. Mein Mann traut sich ja weiterhin nicht vors Mikro. Der ist ja eher der schüchterne Part hier.
Aber auf Social Media sieht man ihn ja, beziehungsweise hört man ihn.
Das stimmt, ab und zu, aber auch da ist er eher, wie sagt man denn, Nebendarsteller. Nur
Okay.
wenn ich ihn zwinge dazu. Das ist auch alles unfreiwillig, muss man sagen, was er da macht. Ja, er ist dann noch nicht so weit wie du, dass du jetzt einen eigenen Instagram-Kanal hast. Den müssen wir hier gleich mal
Ja,
bewerben mit Kivo Papa.
Bin ich ja noch nicht so aktiv, wie ich sein könnte.
Das stimmt, aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du machst jetzt einen eigenen Instagram-Kanal?
Wie es dazu kam? Also natürlich inspiriert durch meine Frau, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich denke, dass das Thema ja von beiden Seiten irgendwie beleuchtet werden sollte, weil es gehören ja zwei dazu. Und da es noch nicht so viele Männer gibt, die über das Thema sprechen, dachte ich mir, öffne ich doch mal diesen Account und schaue, ob das irgendjemandem was bringt.
Also ich finde es ja gut. Ich habe ja schon mal gesagt, warum gibt es eigentlich keine Männer-Instagram-Seiten, also keine Hetero-Männer-Instagram-Seiten? Es gibt viele schwule Pärchen, einige, die darüber berichten. Aber von Hetero-Männern kenne ich jetzt nur dein Profil. Vielleicht gibt es da draußen noch irgendwelche Profile, die wir nicht kennen. So, wir haben ja hier ein paar Fragensticker reingemacht für unsere zweite Männerfolge, was die Leute so interessiert. Anni, stell du doch erstmal deine Fragen und dann gucke ich, was ich noch ergänzen kann.
Also ich habe hier mal vier kleine Fragen notiert. Ich würde sie auch einfach mal der Reihe nach durchstellen und du darfst dann gerne selber entscheiden, wie ausführlich du diese beantworten möchtest. Die erste Frage lautet, wobei würdest du Alina gerne im Kivu mehr unterstützen, wenn es möglich wäre, was würdest du ihr abnehmen? Ich finde, das ist voll die schöne Frage.
Ja.
Sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich bin sehr gespannt. Du darfst loslegen.
Ja, ich glaube, das wäre so die ganzen Therapiestrapazen, ne? Wenn man sich die teilen könnte. Das würde ich, glaube ich, tun. Aber es ist ja leider nicht möglich.
Also du meinst jetzt so Spritzen, Hormone nehmen,
Ja, genau.
Eizellenentnahme, also das.
Das müsste nicht auf nur einer Seite liegen, aber es geht ja nicht anders, deswegen.
Das wäre eigentlich ganz geil, wenn man sich jeden Zyklus abwechseln könnte. Einmal der eine, einmal der andere.
Ja,
Ich finde
oder
das.
genau, oder sich einfach das teilt, ne? Also dass der eine die eine Hälfte nimmt und der andere die andere Hälfte.
Ich finde es auch schwangerschaftsbedingt, würde ich das auch gut finden, wenn ich einfach mal das Baby Enno in den Bauch schieben könnte, mal für eine Woche. Und mal wieder in Ruhe schlafen könnte, auf dem Bauch liegen könnte.
Ja, wenn man es nur im Bauch hätte, vielleicht, ja. Ich glaube auch, das Austragen, dann ich glaube, das würde ich nicht so gern machen, aber.
Aber ich glaube, es gibt ja auch viele Sachen, wo er mich unterstützt, was jetzt nicht unbedingt nur jetzt so extrem sichtbar, speziell für die Behandlung ist, für die Stimulation. Es gibt ja auch viele Sachen, die eher so als, ich würde schon fast als Care-Arbeit ja abstempeln, die halt auch super wichtig sind, weil wenn ich in der Stimulation bin oder wenn der Transfer war, dann bin ich halt erstmal ausgenockt. Ja, also ich nehme mir dann auch wirklich gern die Auszeit, um mich zu schonen, und da ist er halt einfach für alles zuständig. Da mache ich keinen Finger krumm. Also gar nicht mal so, was Müll wegschmeißen und so angeht. Also ich bin dann wirklich einfach nur noch von Couch aufs Bett und wieder zurück. Und manchmal, wenn ich es rausschaffe, noch kurz auf die Terrasse, da ist er schon durchaus 95% hier für alles zuständig. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, also ich finde, dass Männer generell auch einiges übernehmen können, was man denen meistens auch sagen muss. Sowas wie mit an die Medikamente denken, ans Spritzen erinnern, hast du das schon genommen? Ich sage ja auch immer, ne, diese eiweißreiche Ernährung ist wichtig bei der künstlichen Befruchtung. Da können dann halt mal die Männer kochen und da den Kochlöffel schwingen und gucken, dass man auf seine Proteine kommt. Das sind halt so die kleinen Dinge. Aber trotzdem bleibt ja der Hauptpart bei uns. Das kann man ja drehen und wenden, wie man möchte.
Ja, das bleibt leider. Da bleiben wir leider nicht von verschont. Also, wenn er jetzt die ganzen Eier bei sich drin hätte, die er ausbrüten könnte, würde die Sache vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber ich würde auch direkt mal in die nächste Frage
Ich habe
reinsliden.
noch eine Frage dazu.
Na gut.
Habt ihr das Gefühl, dass sich dein Part Daniel verändert hat mit, also ihr habt jetzt schon einige künstliche Befruchtungen gemacht, ihr seid jetzt Ewigkeiten im Kinderwunsch. Hast du es vielleicht am Anfang mehr auf die leichte Schulter genommen und Anni so ein bisschen machen lassen oder und unterstützt jetzt mehr oder war das von Anfang an gleich und ist
Ja,
jetzt
es
immer noch
war am
so?
Anfang definitiv anders, aber ich glaube nicht, das hat einen ganz anderen Grund. Ich war damals beruflich noch viel stärker gebunden.
Ja.
War eine sehr stressige Zeit. Und das war, glaube ich, der Grund, warum es für mich eher es war so ein Parallelthema. Es war wie, als hätte ich so zwei Babys.
Ja.
Und das hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Deswegen ist das jetzt definitiv eine andere Situation. Aber ich glaube, das ist dem Thema geschuldet.
Okay.
Wenn man als Mann einen sehr starken Fokus auf den Beruf hat oder haben muss, dann macht es das insgesamt schwieriger, da den Support dauerhaft hochzuhalten. Also ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, wenn es da einigen schwieriger fällt,
Ja.
das dann im Prinzip Vollzeit mitzugehen.
Ja, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass es vielleicht auch nicht immer so eine Konstante ist, dass es halt auch mal intensiver ist, mal ein bisschen abflacht, dass jeder auch irgendwie unterschiedliche Ressourcen hat und mal hat man mehr Ressourcen dafür und mal weniger. Aber ich habe dann auch das Gefühl, dass mein Mann auch so ein bisschen reinwachsen musste. Also auch mit den Veränderungen Kinderwunsch von wir probieren es erstmal so bis Kinderwunschklinik und so weiter. Und ich musste auch immer ganz klar sagen, was ich brauche und was ich mir vorstelle. Aber ich finde generell, dass Männer immer nicht so blickig sind und Dinge von sich aus sehen, sondern ich muss mir dann klar wünschen, ich muss mich jetzt eiweißreich ernähren. Du achtest bitte die nächsten 2 Wochen drauf, dass wir so einkaufen, dass das gedeckt ist sozusagen. Also ja, auch so belesen oder so. Also mein Mann hat sich nie von sich aus bei irgendwas belesen, sondern ich kam mit den Infos und habe die präsentiert auf dem Silbertablett.
Ja, das war bei uns aber auch so. Ne? Also war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an, wie gesagt habe, ich gucke mir jetzt die Themen an. Das kam auch mit
Ja.
der Zeit. Aber jetzt auch nicht so, dass ich. Also Alina ist da definitiv tiefer in den ganzen Themen drin als ich. Bei mir war es ja tatsächlich so, ich habe das damals, als wir in die erste Behandlung gestartet sind, war das für mich, als würden wir eine Dienstleistung einkaufen. Ich
Ja.
dachte, das habe ich auch so gesagt. Ich habe gemeint, wir gehen jetzt in die Klinik. Dann machen die das, das ist eine künstliche Befruchtung und dann ist das im Prinzip fertig. Und da hat sie noch
Ja.
gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Aber es hat dann beim ersten Mal funktioniert und deswegen habe ich mich bestätigt gefühlt und habe gesagt, hey, es hat direkt geklappt. Und dass es dann bei den Folgetherapien nicht mehr so war, das hat schon so ein bisschen bei mir dann auch nochmal so den Denkprozess verändert. Am Anfang dachte ich, das. Ja, also leichte Schulter würde ich nicht sagen, aber ich dachte, das sei so easy peasy.
Ja, das dachte selbst ich ja bei mir auch am Anfang. Und dann merkt man ja erst so Stück für Stück, dass es halt irgendwie nicht so easy peasy ist. Und ich glaube, Alina, du dachtest ja auch mit Beginn des zweiten Kinderwunsch, ja, das wird ja auch gleich wieder klappen.
Ja, also ich bin da schon ziemlich naiv an die Sache rangegangen und ich wünsche mir auch diese Naivität auch sehr zurück, dieses Unbefangene, dieses Hoffnungsvolle. Und aktuell fühlt es sich eher schwer an und man muss schon sehr stark an die Hoffnung glauben. Also es wird immer schwieriger von Behandlung zu Behandlung. Und ja, das kann man halt auch einfach nicht leugnen, dass es dann einfach nicht mehr so unbefangen ist wie am Anfang. Ist
Ja,
ja logisch.
welche Frage hast du noch bei dir draufstehen?
Also eine Frage noch. Findet er es okay, also du dann quasi, Danny, dass ich quasi unsere Reise so öffentlich zeige und ob das nicht manchmal zu persönlich ist, wenn ich dann irgendwelche Details droppe.
Nee, also von Anfang an fand ich es eigentlich gut, dass sie vor allem am Anfang war es ja ein mentales Thema für sie auch. Und da war sie, ich würde sagen, fast schon so ein bisschen depressiv in der Phase. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, das erstmal zu dokumentieren, jetzt noch gar nicht mit, also sie hat sich ja noch gar nicht gezeigt, sie hat einfach nur die Reise so ein bisschen dokumentiert und hat dann Feedback aus der ersten kleineren Community bekommen, hat sich das gebessert. Und das fand ich gut und das hält bis heute an. Also das heißt, dieser mentale Aspekt, der damit einhergeht, der war auf jeden Fall extrem positiv. Und ich bin sehr stolz darauf, was sie macht und wie sie das macht und vor allem auch, wie ich das miterlebt habe. Also wir haben ja auch schon Begegnungen gehabt mit Leuten aus der Community, die ich nicht kannte, die sie aber auch nicht kannte, wirklich. Also die dann wirklich emotional waren. Also das hätte ich nie gedacht, dass das bei Menschen sowas auslösen kann. Und das hat
Ja.
mich schon sehr stolz gemacht. Also ja, deswegen finde ich das sehr gut, was sie macht.
Das müsste ich mal meinen Mann fragen. Das müsste ich ihn mal tatsächlich fragen, wie er das findet. Aber der wird dann wahrscheinlich mit den Schultern zucken. Ihm ist es, glaube ich, egal. Also er hat da weder eine positive noch eine negative Meinung zu. Also jetzt vielleicht eine positive, weil er gesehen hat, was man damit erreichen kann. Aber viel interessanter ist es ja, wenn man eigentlich auf Instagram ein ganz kleiner Account ist mit 100 Followern und das macht. Also was man dann darüber denkt, als wenn man vielleicht 40.000 Follower hat, finde ich, das werde ich ihn mal fragen. Das werde ich in der nächsten Podcast-Folge beantworten. Oder ich frage ihn nachher und dann sage ich das hier nochmal rein, was er gesagt hat.
Bin ich mal gespannt, was der Enno dazu sagt. Aber ja, wenn ich da auch noch kurz was zu sagen kann oder darf. Ich finde, er hat es eigentlich schon ganz gut beschrieben, weil ich war wirklich, als ich diesen Instagram-Account eröffnet habe, letztes Jahr im Januar, Februar, schon in so einer leicht depressiven Episode, weil wir wurden dann plötzlich Selbstzahler und dann ist man natürlich wirklich sehr am Boden, weil man dann wirklich vor ganz neue Herausforderungen gestellt wird. Und es hat mir maximal geholfen, darüber zu sprechen, auch wenn es im stillen Kämmerlein war, mit einem anonymen Account, mit ja, keiner großen Reichweite. Das war auch überhaupt nicht notwendig. Es war einfach nur wichtig, sich auszutauschen. Und das ist auch genau das, was ich heute immer noch genauso mache. Natürlich hat sich jetzt auch ein bisschen was verändert an der Reichweite, an der Followeranzahl, aber es ändert im Herzen oder halt im Geiste eigentlich nichts, weil es ist auch nichts anderes. Man tut nichts anderes den ganzen Tag, außer sich auszutauschen. Weißt du, wenn ich diese ganzen Mädels nicht gehabt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht nach Regensburg gehen und mir diese Kaiserschnittnarbe nochmal öffnen lassen.
Ja, so ist es auch.
Es kam halt jetzt wirklich alles nur durch diesen Austausch und das hätte ich sonst alles gar nicht ohne Instagram gehabt. Das muss man einfach so sagen.
Also ich kann es nur so unterschreiben. Aber das haben wir ja auch schon oft gesagt.
Auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mal weiter. Hier ist noch eine Frage und zwar, auf was verzichtest du während des Kinderwunsches?
Was verzichte ich? Also ich reduziere natürlich alles. Ich habe ein paar, also ein paar der letzten Versuche habe ich komplett auf alles verzichtet. Also da war dann auch kein Alkohol, kein Kaffee. Mittlerweile ist es so, dass ich den Alkohol natürlich runterfahre. Das passiert so gut wie gar nicht. Kaffee nicht so ganz. Den trinke ich schon noch. Also ich trinke sehr gerne Espresso. Den trinke ich morgens eine kleine Espresso-Tasse. Das ist in Ordnung.
Ein Mann
Mittag.
auch.
Ja. Und wir haben jetzt auch, ich hatte jetzt nochmal das Gespräch mit dem Andrologen in Hamburg. Und der hat auch gesagt, also es bringt eigentlich gar nichts, das Thema komplett, also radikal nach unten zu fahren. Also man, in Maßen ist alles möglich. Was hat er gesagt? Er hat gesagt,
Ja, also
man soll leben oder
der
so.
Wortlaut ging irgendwie in die Richtung. Was wäre das Leben ohne Genuss? Und es wäre ja auch wirklich sehr schade, wenn man dann wirklich auf alles verzichten würde und alles halt quasi in Maßen. Und ich finde, alles Radikale ist immer schlecht, sage ich auch immer wieder, ne? Also alles, was so extrem und radikal ist, bringt auf Dauer wahrscheinlich nicht so viel.
Ja,
Und
aber
dann.
er hat es ja nicht nur, es war ja keine Meinung von ihm, sondern hat es ja auf einer Datenlage begründet und hat gemeint, das Thema in Maßen oder der Komplettverzicht, der ändert nichts an der Qualität des Spermiogramms. Deswegen.
Das ist ja immer die Sache, ne? Manche nehmen Drogen und kriegen trotzdem Kinder, so, ne? Und da ist dann
Okay,
halt, also da
ja,
frage ich mich halt
nicht meine.
immer.
Also, das war.
Jetzt sag die Wahrheit.
Nee, also bei mir geht es wirklich nur um so ein bisschen Alkohol.
Ich sag mal, mein Mann hatte echt Glück, weil es lag ja nie an ihm. Aber ich sag auch ganz ehrlich, wenn es an ihm gelegen hätte, hätte ich da schon auch Druck gemacht, dass der Kaffeekonsum ein bisschen eingestellt wird. Der fährt immer mit Fahrrad zur Arbeit. Hätte ich Fahrrad fahren, hätte ich auf die rote Liste gesetzt. Auch wenn da ja auch sich die Wissenschaft ein bisschen streitet, ob Fahrradfahren schlecht ist für die Spermienqualität oder nicht. Ich hätte da auch alles versucht, dass man da das Beste rausholt. In unserem Fall war es ja jetzt nicht die Baustelle. Und ansonsten hat mein Mann einen sehr gesunden Ernährungsstil, ob es jetzt Sport, Ernährung, kein Alkohol, das sind bei uns alles nicht so die Themen. Aber ja, ich verstehe, dass man halt irgendwann an dem Punkt ist, wo man halt auch alles probiert und da halt auch versucht, seinen Lebensstil irgendwie anzupassen.
Ja, klar, also so Ernährungsseitig natürlich, das wird dauerhaft jetzt umgestellt, das ist klar. Also aber ich würde nicht sagen, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich
Ja.
ernähre mich einfach nur bewusster, aber ich verzichte jetzt nicht bewusst auf irgendwas.
Ja.
Also, wo wir jetzt auch gerade hier bei dem Thema Verzicht und Nicht-Verzicht und also ein Gedöns sind, ich habe noch eine letzte Frage hier, die ich gerne noch an Daniel stellen würde. Da hat nämlich jemand gefragt: Frage von meinem Mann an dein Mann. Wie hat er sein Spermiogramm verbessert?
Ich würde sagen, durch die bewusstere Ernährung.
Ich habe das letzte Spermiogramm, was wir aktuell bekommen haben, noch nicht bekommen, aber. Wo wir in Prag waren, hatte der Daniel am Anfang 57% unbeweglich mit so ein paar zerquetschten. Und das haben wir auf 39% unbeweglich. Also 20% verbessert. Genau. Und jetzt darfst du auch erzählen, wie du es gemacht hast.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, ein großer Teil ist die Ernährungsumstellung, das über einen längeren Zeitraum, weil man hat ja die Spermien, die haben ja so einen 3-Monats-Zyklus, in denen sie sich erneuern. Das heißt, in der Vorarbeit dahin macht, glaube ich, die Ernährung sehr, sehr viel aus. Bewegung auf jeden Fall. Also ich treibe jetzt wieder regelmäßiger Sport, was auch noch einen Einfluss hatte. Das heißt, dass für diejenigen, die vielleicht Übergewicht haben, das auf jeden Fall reduzieren, das ist ein wichtiges Thema. Und ansonsten habe ich versucht, alle wichtigen Nährstoffe zu supplementieren, die eben für die Qualität des Spermiogramms wichtig waren. Das habe ich ebenfalls gemacht. Also ich habe alles zu mir geführt täglich, was notwendig war. Und ich glaube, die Kombination aus dem Ganzen hat dazu geführt, dass es sich verbessert hat. Und ich glaube auch persönlich, dass das Thema Stress und Psyche einen ganz großen Einfluss noch aufs Spermiogramm haben. Weil das war bei mir definitiv anders. Also das hat sich in der Phase verändert. Ich hatte eine Phase, wo ich sehr stark unter Druck und Stress stand, auch beruflich. Und das habe ich heute nicht mehr. Und ich glaube, auch das hat einen Einfluss auf die Spermienqualität. Also eine Kombination aus vielem, ne? Also Bewegung, dann die Ernährung und die Nahrungsergänzung und Psyche. Ich glaube, die drei Faktoren haben
Gibt es
Einfluss auf.
dazu Studien? Ich bin ja immer bei Stress, weiß ja, Alina, da reagiere ich ein bisschen allergisch drauf, aber es kann sein, klar, also ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ich behaupte ja immer, also ich bin in meinen stressigsten Phasen schon schwanger geworden, also wenn Stress ein Verhütungsmittel wäre, dann wäre ich nicht schwanger.
Ja, ich glaube, dieser oxidative Stress, der Einfluss auf die Beweglichkeit der Spermien hat. Also so wurde es mir auch mitgeteilt. Das hat schon einen Einfluss. Wenn der hoch ist, hat das einen Einfluss auf die Qualität der Spermien und die Beweglichkeit.
Ja.
Und ich rede jetzt auch von so einem Stress. Also wir reden hier nicht von einem Stress, der irgendwie so, oh Gott, heute habe ich einen schlechten Tag oder so, sondern wirklich einer, der halt, was soll ich sagen, wie soll ich das sagen?
Über einen längeren Zeitraum vielleicht auch geht und sehr extrem ist. Ich weiß
Ja,
nicht.
schon
Ja.
ich würde sagen, fast schon so ein krankhaftes Bild hat. Und das halt, ich glaube, das hat einen Einfluss.
Ich glaube, man muss auch beim Daniel sagen, der ist ein unglaublich krasser Grübler. Also, wo ich manchmal denke, hä? Warum denkt er sich das alles so tot? Ne? Der ist so ein unglaublich krasser Kopfmensch,
Ja.
was ich ja gar nicht bin. Ich bin ja der maximalste Bauchmensch. Ne? Ich mache mal erst und dann gucke ich. Und bei ihm ist halt echt, der zerdenkt sich schon echt richtig viel. Und ich glaube, manchmal setzt man sich auch unglaublich viel psychischen Stress aus, indem man einfach unheimlich viel nachdenkt. Und bei ihm ist es halt, glaube ich, auch ein bisschen Thema mit dem Nachdenken. Aber was mir auch gerade noch eingefallen ist, zum Thema Spermiogramm. Und zwar hatten wir im November noch was ausprobiert. Das fand ich super erstaunlich. Und zwar hat der Daniel und ich, wir haben es beide gemacht, eine Infusion geben lassen. Und zwar die Omega-Venen. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Omegaven oder Omega-Venen-Infusion. Und das ist
Habe ich
ja
mich auch
dieses.
schon immer gefragt, wie man es
Ja,
ausspricht.
oder? Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist ja dieses hochdosierte Omega-3, darf man das so
Ja.
sagen? Ist doch so, ne? Und das dann intravenös einfach dann zack rein in die Vene. Und das Spermiogramm war innerhalb von einem Tag, also der hat es am, ich glaube, am Donnerstag hat er es gekriegt und am Freitag hat er dann am nächsten Morgen Spermiogramm gemacht. Das war nochmal deutlich besser. Also ich schwöre da drauf, ich würde es auch beim nächsten Mal definitiv wieder mit dem Omega-Venen machen. Mich würde auch mal interessieren, falls es noch jemand anders ausprobiert hat, schreibt mir gerne mal, ob sich das bei den
Ja,
Männern da auch noch mal krass
aber
verbessert
ja,
hat.
ich glaube auch, dass diese Infusionen, dass sie definitiv einen Effekt haben. Nur, dass die Frage ist natürlich, ob bei diesem 3-Monats-Zyklus, ob das da dann wirklich also ob das jetzt das ausschlaggebende Kriterium war, dass es sich am Folgetag verbessert hat, weil normalerweise hast du diesen 3-Monats-Zyklus, in dem sich das Thema dann verbessern kann. Und das war vermutlich, also ich würde mal vermuten, dass es eher das Gesamtspiel war von dem Ganzen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant und mich würde es interessieren, wenn es andere auch ausprobiert haben, schreibt mir gerne mal auch dann über den Kinderwunschbubble-Account, inwieweit sich das dann bei euren Männern verbessert hat. Und nochmal so grundsätzlich zum Thema Spermiogramm, da gibt es ja mal so viele Fragen, weil es ja auch immer so viele Sachen sind, die da draufstehen, ne? Also wir hatten es
Ja.
ja schon in der letzten Männerfolge kurz beleuchtet und wir hatten ja jetzt neulich auch diesen Fall, dass wir dieses Spermiogramm vor uns hatten. Und dann erstmal mit den Ohren geschlackert haben, weil man testet ja letztlich im Spermiogramm einmal Volumen, ne? Wie viel ist denn da so in dieser Menge, in diesem Becher vorhanden? Und es hat ja alles so Grenzwerte von bis, ne? Und dann testet man ja auch nochmal die Mobilität, ne? Also wie schnell sind die Dinger unterwegs? Ist es so?
Ja, also ich glaube, es ist Menge, Beweglichkeit. Es gibt auch welche, die tot sind.
Ja,
Ist
und die
es auch
Form.
Schnelligkeit? Nee, Schnelligkeit nicht. Also auf jeden Fall die Form noch, aber
Schnelligkeit
da
wäre witzig.
sind noch mehr Faktoren.
Morphologie ist es noch. Also ob die verformt sind oder.
Ja, aber es waren, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, ich habe das hier irgendwo. Warte, warte,
Ja,
warte.
und bei dieser Morphologie, da hatten wir jetzt den Fall, wo ich auch unheimlich viele Zuschriften bekommen habe. Also, wir hatten ja bisher immer die Morphologie bei um die 3%. Und beim letzten Mal wurde ja diese Spermaprobe nach Dänemark geschickt. Und das ist so ziemlich die genaueste Art, ein Spermiogramm auszuwerten, die es aktuell so gibt.
Ja.
Da wurde uns dann gesagt, dass unser Spermiogramm von der Morphologie auf 0% liegt. Das bedeutet, alle Spermien sind verformt. Entweder haben die mal einen Kopf, zwei Köpfe, einen Schwanz, keinen Schwanz, drei Schwänze, was weiß ich, ne? Also die sind
Ja.
dann halt nicht so, wie sie sein sollen. Und wir haben uns dann direkt gedacht, okay, das war's jetzt. Also wenn wir jetzt noch
Nee,
nicht mal mehr,
du
ja,
hast es gedacht.
okay,
Alter, ich habe mir das nicht gedacht.
ich habe mir das gedacht, ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt, habe gedacht, das war's jetzt, jetzt können wir einpacken. Hatten aber noch nicht die Info bekommen, was man da noch so testen kann. Ich dachte, das war's jetzt wirklich. Wenn alle nicht richtig sind, wie soll denn da was Gescheites rauskommen, ne?
Ja,
Also
aber er
das
hat
ist.
ja auch gesagt, dass die Morphologie, das ist von, also man kann, er hat gesagt, man kann vier Spermiogramme abgeben. Jede wird eine andere Morphologie anzeigen. Das ist abhängig
Aber soll
davon.
ich euch mal was sagen? Ich habe jetzt gerade Ennos Spermiogramm hier rausgeholt. Und er hat ja ein Top-Spermiogramm. Also da hat er gefühlt eine Urkunde und einen Pokal für gekriegt. Und seine Morphologie, die Normalform, ist bei 3%. Und das ist wohl, also über 4% ist super. 3% war das Einzige, wo man hätte ein bisschen Abstriche machen können. Es war in seinem Fall egal, weil er einfach 102 Millionen Sperma hatte. Und bei 16 Millionen bist du schon der King. Und er hatte einfach 102 Millionen. Deswegen waren die 3% völlig Schnuppe. Aber bei der Morphologie scheint generell, weil 4% ist ja nicht viel, finde ich, von 100%. Also das scheint generell einfach die Norm zu sein, dass es am Ende nur wenige normal geformte gibt. Also.
Genau. Aber das ist halt genau die Info, die wir so nicht hatten. Und das, was Herr Daniel auch gerade angesprochen hat, haben wir halt erst am Montag erfahren. Wir hatten aber das Spermiogramm dann am Freitag zugeschickt bekommen. Und wir hatten ja ein SDI-Spermiogramm anfertigen lassen. Deshalb ging das ja auch nach Dänemark. Und da testet man speziell auch die DNA-Defragmentierung.
Tieren.
Defragmentierung, danke. Genau. Und da guckt man dann halt eben, ob dieses Spermium oder diese Spermien quasi Bruchstellen haben, weil wenn man sagt so unter
DNA-Bruchstellen.
DNA-Bruchstellen, genau.
Komm, Daniel, heraus. Was ist
Und
ein, wie
dann
hieß das? SDI?
ja, es
SDI-Spermiogramm?
geht die testen, ob die DNA defragmentiert ist, also ob es da Bruchstellen in den DNA-Strängen gibt. Und das war,
Hast du dir gemerkt, wie viel Prozent gut war?
wie viel gut war?
Also ja, wie viel wir hatten und wie viel die Norm ist.
Nee, ist auswendig, weiß ich
Ja,
es nicht.
also, da muss ich wieder übernehmen. Also, man sagt ja so, ab 15% ist es gut, ne? Wenn so 15, 15,1 oder mehr ist. Wir hatten 14,9, aber wir haben da Entwarnung bekommen, weil es ist so knapp an der Grenze, dass es dann immer noch heißt, okay. Und es stand auch tatsächlich in diesem Brief drin, dass aufgrund dieser Defragmentierung, aufgrund von diesem Test, das nicht der Grund sein kann, warum keine Schwangerschaft eintrifft oder warum es zu Fehlgeburten kommt. So,
Okay.
und das ist auch deshalb so spannend, weil viele haben ja auch Fehlgeburten und man lässt so oft einfach dieses Thema Spermiogramm aus dem Blickwinkel. Und das ist vielleicht auch sowas, was man testen könnte, ist vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, ne? Finde ich auch
Ja, weil
interessant.
man denkt immer, wenn man ein Spermiogramm macht, dann hat man es ja gemacht und Haken hinter. Aber es gibt ja scheinbar nochmal eine gesonderte Form. Ich habe jetzt nochmal rausgeholt, weil bei unserem Spermiogramm ist nämlich das Coole, dass dahinter immer steht, was der Normalwert sein sollte, also was der Durchschnittswert ist. Und da gibt es dann einmal Ejakulatvolumen, das sollte bei über 1,4 Milliliter sein. Dann die Spermaanzahl, die sollten bei über 16 Millionen sein. Die Gesamtzahl der Spermien sollten bei über 39 Millionen sein. Also die Beweglichkeit sollte bei über 42% sein. Und die Beweglichkeit sollte bei über 30% sein. So sagt die WHO das. Einfach mal, wer es halt mal hören will, was da so die Richtwerte sind.
Ja, aber das steht ja zum Glück dann auch nochmal auf jedem Spermiogramm nochmal gesondert drauf, sodass man dann auch wirklich gucken kann, wo liegt man. Und ich finde es wirklich super wichtig, dass wenn man dann das Ergebnis vom Spermiogramm bekommt, dass man auch direkt ein Gespräch mit seinem Arzt oder seiner Ärztin hat,
Ja.
um aufgeklärt zu werden, was das für einen speziell konkret bedeutet. Denn ich hatte mich ja jetzt auch letztens mit ganz vielen Mädels getroffen, so einem kleinen Kiwu-Stammtisch bei uns hier in der Bergstraße. Und da hatten wir auch ganz viel über das Thema Spermiogramm gesprochen. Und eine hatte mir erzählt, das finde ich auch so spannend, das muss ich jetzt einfach nochmal hier erzählen, weil bei ihrem Mann ist es so, dass in den, also er hatte ein Spermiogramm abgegeben und alle Spermien waren tot. Da war nichts zu holen, nada, niente. Und es gibt eine Möglichkeit, und zwar die These. Und das wurde uns auch noch mal richtig schön erklärt in Hamburg. Und ich lasse jetzt einfach mal den Göttergarten erzählen, weil ich glaube, das hat ihn nachhaltig sehr beeindruckt. Erzähl mal.
Was sie da machen.
Ja.
Die schneiden in den Hodensack.
Das klingt erstmal wild. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das freiwillig mitmachen würde.
Ja, da habe ich gesagt, das mache ich doch erstmal nicht.
Aber da gibt es doch
Ja,
auch
ich meine, da
mehrere
macht man so einen
Varianten. Wir
kleinen.
hatten das ja mal schon ganz kurz mit Carolina, das Thema. Es gibt ja irgendwie mehrere Varianten, oder? Oder kam für euch jetzt nur eine in Frage?
Der hat gesagt, der schneidet da rein und dann wird es rausgeholt und dann wird es wieder vernäht und es geht ganz schnell.
Na dann, klingt's doch nur
Ja,
harmlos. Wie
also
Pflaster abreißen? 3, 2, 1.
wir reden hier aber auch von diesem super langen Gespräch mit dem Hodenpapst.
Ja.
Ja, das nochmal in aller ja,
Nee,
detailreicher
wir haben nicht mit dem
nee.
Hodenpapst. Der Hodenpapst ist der, der mitoperiert. Das ist
Ach so.
der Deutschland. Die Deutschland-Koryphäe für Hodenkrebs, der operiert damit, weil die irgendwie Buddies sind.
Ah ja, cool.
Und die sind aber eigentlich beide, könnten die schon in Rente gehen, aber die machen gerne noch so Operationen, dachte ich, ah
Die
ja.
spielen gern mit den Hodensäcken. Auch
Waren
noch
da
in
kurz
der
Bilder
Rente.
drin und ja,
Schön.
gehen die.
Wisst ihr, was ich nicht verstehe bei der These? Carolina meinte ja auch, dass man das ja nur einmal machen kann und dann ist ja vorbei. Warum kann man das nur einmal machen? Weil eigentlich wird doch Ejakulat immer wieder neu gebildet. Also eigentlich müsste man das doch beliebig oft machen können.
Ja, das müsste eigentlich, also das hat er nicht gesagt, eigentlich müsste das, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man halt die Qualität einmal hat, dann friert man den Rest ein. Die Dinger bewegen sich ja nicht. Also wenn die da noch drin sind,
Ja,
haben die
sind die
null
noch nicht
Bewegung. Das
aktiv?
heißt, die eignen sich nur für die künstliche Befruchtung.
Also ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt. Ich lese vor. Eine These in Klammern, testikuläre Spermienextraktion kann theoretisch mehrfach durchgeführt werden, aber es gibt wichtige Gründe, warum sie oft nur einmal empfohlen oder möglich ist. Erstens, Gewebe wird entfernt. Bei der These wird Hodengewebe entnommen, was das empfindliche Hodenvolumen und die Funktion beeinträchtigen kann. Mehrere Eingriffe erhöhen das Risiko von Narbenbildung und Hormonstörungen. Zweitens, begrenzte Spermienproduktion. Wenn nur sehr wenige oder keine Spermien produziert werden, ist die Chance, bei weiteren Eingriffen nochmals fündig zu werden, sehr gering. Drittens, medizinische und ethische Abwägungen. Ärzte empfehlen oft beim ersten Eingriff, möglichst viele Spermien zu gewinnen und einzufrieren, in Klammern Kryokonservierung, um weitere OPs zu vermeiden.
Ja, und These kam für mich auch nicht in Frage, weil der gesagt hat, dass bei mir eigentlich alles in bester Ordnung sei.
Ja.
Er hat ja nochmal alles gecheckt, also der hat auch nochmal Ultraschall geguckt, ob es da irgendwelche Themen gibt. Und er hat gemeint, dass das eigentlich alles ganz gut aussieht. Ne? Also
Ja.
er hat gesagt, da war nichts zu bemängeln.
Und
Du
auch
wolltest
so.
vorhin noch was sagen, da was der Vorteil ist bei der These, dass die Spermien nur für eine künstliche Befruchtung in Frage kommen. Ja, die sind von ihrer, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, aber von der Beschaffenheit sind die halt, also sie sind weniger verformt, die sind halt noch irgendwie, die sind scheinbar für die Befruchtung besser geeignet, wenn sie, wenn es eben zu einer künstlichen Befruchtung kommt. Aber das macht man nur im kompletten Ausnahmefall für den Fall, dass, was hat er gesagt, wenn gar keine Beweglichkeit mehr da ist oder so bei den anderen.
Und ich glaube, es ging speziell aber auch um die ICSI und IVF. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder? Weil du kannst mit einer These, glaube ich, nur ICSI machen.
Es gibt keine DNA-Schädigung durch die Transportwege, weil im Nebenhoden oder während des Transports durch die Samenleiter kann es bei manchen Männern zu oxidativem Stress kommen, der die DNA der Spermien schädigt. Bei These werden unreifere, frischere Spermien direkt aus dem Hoden entnommen, bevor sie diesem Stress ausgesetzt sind. Oft mit besserer DNA-Qualität. Das heißt, wenn es da zu großen DNA-Schäden, das ist ja das, was bei mir ausgeschlossen war, ne, durch den Test. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man zu einer These geraten, weil man da diese bessere DNA-Qualität gehabt hätte.
Ja, ich habe jetzt gerade meinen Mann hier vor mir stehen. Wir haben mal Daniel gefragt, wie er das findet, dass Anni den Kinderwunsch öffentlich gemacht hat. Und jetzt dieselbe Frage an dich. Wie findest du das, dass ich den Kinderwunsch öffentlich gemacht habe auf Instagram? Er hat gesagt, er kann damit leben. So eine ganz pragmatische, kurze Enno-Antwort.
Passt einfach so gut zu ihm. Einfach nur, jo, passt Job.
Mach dein Ding. Ja, also sagen wir, halten wir fest, die Spermien, die da noch gechillt haben, sind halt wie so ein 18-jähriger Hüpfer und nicht wie der Rentner, der dann schon rauskommt, sozusagen. Oder wie
Eben,
darf ich das
die
verstehen?
müssen nicht so einen Spießrutenlauf nochmal
Ja.
durchlaufen.
Was ja auch irgendwie ganz minimal deine Stressthese von vorhin unterstreichen würde, wo du gesagt hast, als du krassen Stress hattest, war dein Spermiogramm schlechter, als wo du
Ja, ich weiß
ihn.
jetzt nicht, ob dieser oxidative Stress, also ich glaube, Stress führt zu diesem oxidativen Stress und der hat dann natürlich Einfluss auf die DNA. Ich glaube, also wenn man den reduziert, ist es schon besser. Ich weiß aber jetzt, ich glaube, diesen oxidativen Stress, der wird vermutlich auch durch eine Kombination aus mehreren Sachen reduziert.
Weißt du, was witzig ist? Jetzt machen wir noch was ganz anderes zwischendurch. Ich mache ja jetzt und du ja auch Instagram sehr aktiv seit über einem Jahr. Und immer wenn ich in mein Story-Archiv gehe, werden mir Rückblicke vom letzten Jahr angezeigt. Und ich finde es ganz witzig, was ich vor einem Jahr gepostet habe. Das
Ging
würde
mir
ich
auch gerade.
heutzutage so gar nicht mehr hochladen. Sehr witzig finde ich diese Rückblicke.
Ich finde die Rückblicke eher traurig.
Ja, also auch so, ich meine auch so vom Stil, weißt du, wie ich es gepostet habe, mit welchem Farbschema und so, wie man sich dann doch irgendwie weiterentwickelt.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht so ein Schema. Ich mache das immer gerade so. Ich mache mir auch nicht so viele Gedanken immer. Ich poste es einfach und dann ist es halt draußen und dann lasse ich es halt.
Ich
Also
hatte
ich habe
heute
gar nicht so diese Zeit, um das so super ästhetisch zu machen, weil, weiß ich nicht, irgendwie frisst Instagram eh schon so viel Zeit. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich auf Instagram immer verbringe und wenn ich mir da jetzt
Ja.
noch drüber mache, wie ich meine Story gestalte, dann, nee, dann müsste ich Instagram hauptberuflich machen. Dann, ja.
Ich hatte heute einen Rückblick drin, dass ich vor einem Jahr eine Nachricht gepostet habe von einem Typen, der mir dann mal wieder geschrieben hat, brauchst du noch jemand für den Kinderwunsch?
Ja, ich kriege auch immer so
Übrigens hatten wir
Anfragen.
diese Nachricht vor 2 Tagen in unserem Podcast, Nachrichtenfach drin. Sucht ihr noch jemanden für den Kinderwunsch?
Ja, ich
Nein,
kriege
wir
auch
haben noch
immer.
Daniel mit seinem Superspermiogramm. Wir brauchen niemanden mehr.
Oder meinte er eher, dass er auch erzählen will?
Nee, es
Nee,
war schon sehr eindeutig
eher so die aktive
mit einem
Hilfe.
Aubergine-Emoji.
Nee.
Und so ein paar Spritzern hinten dran. Ich denke, das war jetzt nicht darauf bezogen, dass wir ihn mal in den Podcast einladen, sondern wirklich, dass er aktiv dabei sein will.
Vielleicht wollte er einfach in der Küche mithelfen.
Finde es auch frech, so eine Nachricht. Also wenn, dann könnte man auch mal eine Bewerbungsmappe mitschicken, wenn man sich da schon anbietet, ne?
Was soll drin sein? Erstmal so ein Dickpick oder was?
Alles. Charaktereigenschaft, Optik, Bildungsabschluss, alles hätte ich dann gerne, wenn da schon eine offizielle Bewerbung reinkommt. So, ich habe jetzt hier noch eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Wie kann man dem Mann als Frau den Druck in der Kinderwunschphase am besten rausnehmen? Erstmal die Frage, hast du überhaupt schon mal Druck gespürt, Daniel? Also nicht in dem Sinne Druck, sondern Druck, du musst jetzt irgendwie abliefern, dein Spermiogramm muss jetzt gut sein, hilft es was, weiß ich nicht, auf Kaffee und Alkohol zu verzichten. Und wenn du Druck verspürt hast, kann man als Frau was machen, um zu sagen, ist alles gut, entspann dich.
Persönlich Druck, nein. Also habe ich noch nie verspürt.
Okay.
Was aber nicht heißt, dass ich keinen Druck gemacht
Ja,
habe.
sie macht Druck, aber ich habe jetzt keinen, ich weiß nicht, ich habe immer so, wie soll ich sagen? Ich habe, selbst wenn jetzt das Spermiogramm, wenn bei dieser Morphologie-Thematik, das ist ein ganz gutes Beispiel, das war für mich überhaupt nicht schlimm, weil ich gesagt habe, das war nur eine Probe. Und das nächste wird wieder besser sein. Also, weißt du, was ich meine? Das war, ich bin da irgendwie so,
Ja.
ich mach mir da keinen Druck.
Weißt du, was ich gesagt habe bei dem Spermiogramm? Die gucken sich ja keine 4 Millionen Spermien an. Die gucken sich ja vielleicht 100 an und von 100 haben sie keins gefunden, was normal geformt war. Aber ich habe gesagt, von den 4 Millionen wird safe irgendwo eins sein.
Ja, aber es ist ja auch so, es ist ja auch tagesabhängig, ne? Also das ist nicht
Ja.
so, dass du da eine Abgabe machst und dann ist das immer gleich, sondern das kann mal gut sein, mal schlechter, dann ist die Umgebung. Dann ist auch die Frage, ne, also da spielen viele Sachen eine Rolle, ne? Wenn du da auch irgendwie auf Kommando den Becher treffen musst, in so einer, keine Ahnung, sterilen Umgebung, das ist halt.
Ich bin halt dann auch immer so jemand, also so immer kurz vor der Punktion, so 3 Tage vorher, bin ich dann schon so ein kleiner Stressmart und sage dann immer so, hey, jetzt aber kein Kaffee mehr, gell? Jetzt sind die 3 Tage vorher. Ich bin dann schon so, eigentlich bin ich dann diejenige, die dann immer so vor dem Durchdrehen ist und dann immer dann sich Gedanken macht, boah, was sollen wir denn jetzt die 3 Tage vorher essen oder was ist so an Kaffee oder sollen wir noch eine Runde spazieren oder sollen wir das? Oder ich bin dann wirklich innerlich mittlerweile schon so eine richtige Zeitbombe, so eine tickende. Ich glaube, das spielt halt auch viel mit rein. Man ist halt auch vollgepumpt mit Hormonen. Man hat selber auch maximalen Druck. Weil, wenn man mal ehrlich ist, man will natürlich, dass das jetzt dann die letzte ICSI ist, dass das der letzte Versuch ist. Dann wünscht man sich natürlich auch, dass das jetzt alles klappt. Und da jetzt einfach den Kopf auszuschalten und zu sagen, ja, ich überlasse es dem Schicksal, fällt mir unheimlich schwer. Das ist auch etwas, was ich fürs nächste Mal ein bisschen ändern möchte, dass ich einfach mal so ein bisschen an die Sache rangehe und sage, hey, alles, was jetzt passiert, kann ich nicht mehr ändern. Es wird so sein, wie es sein wird und wir können an der Situation nichts ändern. Das ist so das, was ich mir jetzt so fürs nächste Mal dann auch vorgenommen habe, dass ich auch im Kopf so ein bisschen auch anders denke.
Ja, die Frage ist ja, man sagt ja immer, dass man so 3 Monate braucht, bis Veränderungen was bringen. Also auch beim Spermiogramm. Die Frage ist halt, wenn du dann Druck machst und sagst, so jetzt 3 Tage vorher keinen Kaffee, bringt das was oder ist das nur so Kopfsache?
Ey, das bringt nichts. Weil dieser 3-Monats-Zyklus, der ist ja gegeben, deswegen muss man das länger
Also,
sehen.
jetzt 3 Monate kein Kaffee. Nicht nur 3 Tage.
Ja, ich glaube aber nicht, also es ist ja auch, es gibt ja gar keine Studie dazu, wie Koffein.
Doch.
Nein.
Da habe ich auch schon Studien gelesen, aber das betrifft sowohl Frau als auch Mann zu gleichen Teilen, weil es sowohl die Eizellenqualität beeinflusst als auch die Spermienqualität.
Da müssten alle, da gemeint, wenn es um den Koffeinkonsum ginge, müssten alle in diesem Medizinzentrum in Hamburg müssten alle unfruchtbar sein.
Es geht nicht darum, um unfruchtbar zu sein, dass es nicht unfruchtbar macht, sondern dass du es aber verbessern kannst, wenn du es weglässt. Also es geht ja dann immer um Prozente, ne? Also das ist ja nicht, wenn du jetzt Kaffee trinkst, dass dann deine Spermienqualität auf null sinkt, aber vielleicht wäre sie 10% besser, wenn du drauf verzichten würdest. Aber da sind wir wieder beim Thema. Es gibt welche, die rauchen, trinken, Koffeinkonsum und nehmen Drogen und kriegen 20 Kinder gefühlt. Und dann gibt es den Mann, der auf alles verzichtet und trotzdem null bewegliche Spermien hat. Also, ne, es ist immer nur zu einem gewissen Maß, dass man es beeinflussen kann.
Ja, ich
So.
glaube, den größten Einfluss hat am Ende auch das Alter, ne? Also, das
Ja,
ist
auf
ja
jeden Fall. Auch die
bei mir
Genetik.
wahrscheinlich vor 3, 4 Jahren noch anders ausgesehen.
Ja, und als du erst mal 20 warst, wer weiß, wie es da ausgesehen hat.
Wahrscheinlich super.
Weißt du, was mir gerade so in den Sinn kommt? Man lässt sich doch über dieses Social Freezing diese Eizellen einfrieren. Wieso lässt man sich das denn nicht auch als Mann einfach mal so ein paar Millionen Spermien einfrieren? Gibt es das
Weil die
auch?
Männer da nicht dran denken. Männer denken dann erst in dem Moment dran. Es geht bestimmt, klar, kannst du das Sperma einfrieren und dann irgendwann auftauen. Logisch.
Das ist total.
Aber man muss ja eins sagen, bei meinem Spermiogramm ist ja, es ist in keinem Fall so, dass, also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ich nicht, dass das bei mir nicht auch auf normalen Weg funktionieren könnte.
Ja.
Das ist nicht ausgeschlossen bei meinem Spermiogramm. Das ist das, was mir bisher alle Andrologen gesagt haben. Gesagt, damit kann man arbeiten. Und
Aber
zwar
das ist ja gut.
nicht mit
Die
Befruchtung.
Frage, die ich mir halt bei euch stelle, ist, wo ist dann der Hauptknackpunkt? Weil bei eurem Sohn, ich muss jetzt kurz mich konzentrieren, dass ich den Namen nicht sage. Das passiert, aber ich kann es ja rausschneiden. Also bei eurem Sohn hat es ja auch schon auf natürlichem Weg nicht geklappt. Was war denn da der Grund? Weil jetzt ist Kaiserschnittnarbe auf dem Thema, also ist gerade Thema bei euch. Aber ist das der Hauptgrund?
Also als wir das erste Mal in die Kinderwunschklinik gegangen sind, hatten die als Verursacher, und es gilt ja auch immer dieses Verursacherprinzip, gerade auch für die Krankenkassen, weil nur die Krankenkasse zahlt von demjenigen, der der Verursacher ist. Das klingt immer
Ja.
total furchtbar, das Wort hasse ich auch, aber es ist einfach so. Da haben die gesagt, dass bei uns ausschließlich nur eine ICSI-Frage kommen würde aufgrund des Spermiogramms, und mit der Info sind wir dann quasi losgezogen. Was
Okay.
anderes hatten wir zu dem Thema noch gar nicht. Und es hat ja auch letztlich direkt geklappt über die ICSI. Und ich glaube, was jetzt los ist, ist was ganz Wildes aus diesem Kaiserschnitt-Thema und letztlich auch irgendwo wieder das Spermiogramm, weil sonst hätte es ja auch die Jahre davor geklappt, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir diesen Kinderwunsch erst seit 3 Monaten hatten, ne? Also es
Ja.
hat seine Berechtigung gehabt mit der
Was ist
Medizin.
denn eigentlich mit deiner Eizellenqualität? Wurde da mal irgendwas gesagt? Ob das normal, ob das gut, ob das eingeschränkt ist, ob es altersentsprechend ist?
Bei der ersten doch, natürlich. Das,
Naja,
da wurde direkt schon bei beiden festgestellt, dass es ein Thema ist.
also bei der Eizellqualität, da hatten die eigentlich nicht wirklich was gesagt. Die haben nach dem AMH-Wert geguckt, das war natürlich ein Thema. Also erstmal nach dem AMH-Wert wurde geguckt, da haben die dann festgestellt, ah, ist schon nicht mehr so gut mit 1,2, aber durchaus machbar. Und ich hatte ja nie viele Eizellen, ne? Das höchste der Gefühle waren mal 14 Eizellen. Und da hatten wir aber immer ein Thema mit der Unreife. Wir hatten fast immer 50% unreife Eizellen. Selten, dass wir da mal irgendwie 2 Drittel oder so hatten. Aber dass die jetzt speziell irgendwas zu dem Thema Eizellen gesagt haben, eigentlich nicht. Oder weiß sie nicht. Kannst du dich an was
Also
erinnern?
ich erinnere mich auch daran, ich erinnere mich, dass das Ursacheprinzip auch deshalb so gewählt wurde, weil es über meine Krankenkasse lief. Und es ist meine Krankenkasse, also muss ich der Verursacher sein.
Wir waren ja zu Beginn der künstlichen Befruchtung nicht verheiratet. Der Danny ist ja privat versichert. Und da war es halt auch möglich, dass man quasi unverheiratet in die künstliche Befruchtung geht. Ich meine, es hat sich am Ende eh aufgehoben, weil wir bei der künstlichen Befruchtung dann doch schon verheiratet waren. Aber ja, vielleicht haben sie es dann darüber gedreht. Ich meine, letztlich ist es ja auch wurscht. Es hat einfach nie natürlich geklappt und wir werden auch nie herausfinden, wieso, weshalb, warum.
Ja, ich finde es halt nur manchmal irgendwie greifbarer, wenn man einen Grund hat, weil man dann irgendwie aktiv was machen kann. Also keine Ahnung, weißt du, wenn es jetzt Spermiogramm ist, dann ist klar ICSI, dann ist klar, man kann vielleicht noch da die Zymotkammer als Zusatzleistung nehmen oder man macht halt die These oder so. Also man hat so den Punkt, wo man ansetzen muss, wo man das Problem beheben muss oder nachhelfen muss. Genauso wie bei der Eizellenqualität oder. Und ich habe gerade das Gefühl bei euch, jetzt bin ich hier schon wieder in meiner Kinderwunschfunktion als Hobbyarzt, dass es aktuell irgendwie nicht so die greifbare Baustelle gibt, die man, wo man ansetzen kann, weil, ne, wie Daniel jetzt sagt, Spermiogramm ist eigentlich ausreichend gut, damit kann man arbeiten, vor allem ja auch im Bereich künstliche Befruchtung. Kaiserschnittnarbe geht jetzt nochmal an, aber dann ist halt die Frage, ist wirklich Kaiserschnittnarbending wirklich das Ding, warum es jetzt nicht klappt? Also ich wünsche es mir natürlich für euch. Oder ist da noch was anderes? Also für mich ist es gerade irgendwie alles so ein bisschen schwammig, eigentlich gut. Da könnte, man weiß es nicht, wir schauen mal.
Also, es gibt ja noch dieses Thema mit diesem verschoben, diesem
Einnistungsfenster.
Ah ja, wie hieß es nochmal mit dem ERA-Test, ne, wo man das
Der
Einnistungsfenster.
ERA-Test, den würden wir dieses Mal tatsächlich auch mal mitnehmen. Das heißt, wir müssen erstmal einen künstlichen Zyklus machen, damit wir Gewebeproben entnehmen können. Das geht aber auch erst, nachdem der Kaiserschnitt gemacht wurde, weil dann erstmal alles neu verheilt und dann ein neues Milieu entsteht und bla bla blub. Ja.
Ja.
Und ja, also es sind noch ein paar Zwischenschritte, bis wir überhaupt irgendwann mal wieder einen Transfer machen dürfen. Und ich weiß auch immer noch nicht, wann ich überhaupt darf.
Aber ich frage mich ja auch, wäre dieses Einnistungszeitfenster nicht schon auch bei eurem ersten Kind verschoben gewesen? Also warum hat es damals geklappt und jetzt nicht? Oder ist das auch ein
Ja.
Problem, was später auftreten kann?
Man sagt, das ist oft so nach dem Kaiserschnitt oder nach einer
Mhm.
Geburt, dass das dann auch ein Thema ist. Aber es gibt auch einige, bei denen ist es auch am Anfang so.
Okay. Ja, spannend. So, zum Abschluss. Was würdest du anderen Männern mit auf den Weg geben im Kinderwunsch?
Nicht darauf zu vertrauen, dass man als Mann bis ins hohe Alter fruchtbar ist.
Ja, das hört man ja immer wieder, dass man ja
Ja,
als Mann immer kann.
Männer glauben, und das wird einem ja auch so eingetrichtert. Also es ist ja so, ne? Als Mann kannst
Ja.
du auch mit 50
Mit
oder manche werden auch
80.
mit 60, kannst du sogar noch Kinder kriegen, wenn du willst. Und ich glaube, dementsprechend richten viele Männer den Fokus gerade so in ihren jüngeren Erwachsenenjahren erstmal auf die Karriere und sagen, brauche ich nicht, kann ich irgendwann machen, ohne zu testen, ob das bei ihnen wirklich der Fall ist, ne? Weil bei vielen Männern geht es ab Mitte 20, spätestens irgendwie Anfang 30 bergab mit ihrer Fruchtbarkeit. Und dann kann es halt sein, dass man irgendwann aufwacht und sagt, okay, scheiße, es funktioniert gar nicht mehr.
Ja, ist ja genauso wie bei uns mit der Fehlgeburt, wo ich meinte, ja, wie kann es denn sein mit der Fehlgeburt? Also, ne, der Prozentsatz ist doch so gering in meinem jungen Alter. Damals war ich ja 27 und das ist ja eigentlich nicht so das Alter, wo meine Fehlgeburtenrate, also die prozentuale Chance da so hoch ist. Und da meinte der Arzt auch, ja, sie sind 27. Aber das Alter des Mannes spielt bei Thema Fehlgeburten genauso eine Rolle. Und ihr Mann ist schon über 40. Also ja, gehen eure Prozente da mal ganz schnell in die Höhe. Und das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, man guckt sich immer nur das Alter der Frau an bei dem Fehlgeburtenrisiko. Und dem ist halt eben auch nicht so. Auch da spielt das Alter des Mannes eine Rolle, was ich auch einfach nicht gewusst habe.
Das wäre auf jeden Fall der, ich würde sagen, der wichtigste Tipp, den ich den Männern mitgeben würde, ne? Also da schon frühzeitig drauf zu achten und das auch mal zu testen, weil, ne, das ist ganz individuell, wann die Fruchtbarkeit abnimmt und ob sie überhaupt vorhanden ist, ne? Also es gibt ja auch Männer, die wissen gar nicht, dass sie unfruchtbar sind. Ich würde so Sachen viel früher in Angriff nehmen, weil dann kann man viel proaktiver und bewusster seinen, ich würde sagen, männlichen Kinderwunsch planen.
Ja, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass viele Männer Angst haben vor dem Spermiogramm, also nicht vor dem Spermiogramm an sich. Ich glaube schon, dass es vielen unangenehm ist da mit dem Becher und in dem Raum und so, aber auch Angst vor dem Ergebnis. Also wenn es nicht klappt, habe ich immer das Gefühl, dass man viele Männer gängeln muss, mal ein Spermiogramm machen zu lassen und dass wenig so Eigeninitiative da ist, zu sagen, okay, komm, ja, wir haben es jetzt ein halbes Jahr probiert oder ein Jahr probiert, ich gehe jetzt mal zum Männerarzt,
Ja, das ist
sondern
ja auch so ein
wenn.
Ding. Männer gehen ja eigentlich gar nicht zum Männerarzt. Ne, das ist so ein Ding, das hat man als Mann auf dem Schirm und denkt, okay, wenn ich irgendwie mal eine vergrößerte Prostata habe, wenn ich
Ja.
alt bin, dann muss ich zum Urologen.
Ja.
Sonst geht man als Mann ja eigentlich gar nicht
Ja.
zum Urologen.
Ja. Ja, ich würde mir da so ein bisschen mehr wünschen, dass es auch vom Mann kommt, weißt du? Also, und auch nicht dann nach 5 Jahren Kinderwunsch, sondern zu Beginn von der Kinderwunschreise. Also nicht, wenn man jetzt sagt, wir kommen, wir wollen jetzt Kinder kriegen, ich gehe jetzt gleich zum Urologen, aber so, ne, wenn man schon merkt, die Frau lässt mal ein Blutbild machen, dass da der Mann sich da gleich mit einklingt und nicht die Frau 10-mal betteln muss, dass er sich jetzt auch mal untersuchen lässt. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Standard ist.
Ja, es müsste eine bessere Aufklärungsarbeit geben, weil solange man dieses Bild verfolgt, als Mann musst du ja gar keine Gedanken machen. Gut, wenn sich die Frau untersuchen lässt, aber du als Mann, bei dir funktioniert es eh immer. Solange das Bild da ist, wird sich das auf keinen Fall ändern. Wenn man da aber ein bisschen ernster an die Sache rangeht und den Leuten, also, weiß ich nicht, auch schon 18-Jährigen mitteilen würde, dass das gar nicht so ohne ist und wenn sie irgendwann mal planen, Kinder zu haben, sie das frühzeitig abklären müssen. Dann glaube ich, wäre das ganz anders.
Ja.
Das gesamte Thema würde anders angegangen werden.
Und keine
Wenn
Angst
ich
vor
das
dem
gewusst hätte.
Ergebnis haben. Keine Angst vor dem
Nee,
Ergebnis haben, weil
das
das
hätte.
Ergebnis steht ja eh fest. Also.
Ja, das hättest du aber ja in jungen Jahren nicht. In jungen Jahren würdest du ja eh sagen, alles gut.
Ja.
Angst vor dem Ergebnis musst du ja nur haben, wenn du halt, weiß ich nicht, Mitte 30 dahin gehst und sagst, okay.
Ich finde es auch okay, wenn man erst mit Mitte 30 Kinder kriegen möchte. Aber dann muss man vielleicht eher damit rechnen, dass da vielleicht was sein könnte und dass das ein Thema sein könnte. Also man muss es vielleicht mehr auf dem Schirm haben und einfach damit leben, dass man dann vielleicht auch Hilfe braucht. Das ist ja auch bei Frauen so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da viele sehr naiv rangehen, gerade auch mit Mitte, Ende 30 und sich dann wundern, dass es eben dann doch nicht mehr so klappt, wo ich halt sage, ja, unser Körper ist halt nicht dafür ausgelegt, mit Mitte 30 Kinder zu kriegen. Also es geht in vielen Fällen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass man vielleicht dann doch Hilfe braucht, was ja auch okay ist.
Ja, also genau, die Entscheidung, Kinder zu kriegen, ja, aber du weißt ja schon vorher, wenn, ob du dir die Option offen halten willst, irgendwann mal
Ja.
Kinder zu haben. Und dann finde ich Mitte 30 schon zu spät. Weil wenn du da ein Ergebnis kriegst, das dann heißt, nicht mehr möglich, was willst du da machen?
Ja, dann.
Also Mitte 20 wäre aus meiner Sicht so ein Ersttermin mal notwendig.
Ist das ideale Alter, aber manche haben ja noch andere Pläne davor oder andere Baustellen, wodurch das dann halt nicht geht. Aber ich finde, das Thema wird auch immer mehr, also es rückt immer mehr in Fokus. Ich habe komischerweise in meinem Umfeld, nicht das direkte Umfeld, sondern so über 7 Ecken, so wirklich jetzt 3 Mädels, die sich jetzt mit Ende 20 ihre Eizellen einfrieren lassen, weil sie sagen, also sie werden wahrscheinlich erst Ende 30 Kinder kriegen und sie wollen aber Kinder kriegen und sorgen halt so ein bisschen vor. Ist keine Garantie. Aber das gab es ja, glaube ich, vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht, dass Mädels mit Ende 20 gesagt haben, sie lassen ihre Eizellen für später einfrieren.
Ne, ging ja auch gar nicht.
Weiß ich gar nicht. War das dann nicht erlaubt, dass man das macht? So just for fun?
Ich glaub, dieses Social Freezing gibt es noch gar nicht so lang.
Weiß ich nicht, wann es das gibt. Aber ja, also. Das kommt immer mehr und die Frage ist halt, habe ich auch noch nie gehört, was Anni vorhin angesprochen hat, das Sperma einfrieren zu lassen mit Mitte 20 oder so. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass es das ein Mann gemacht hat und ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß ja, dass es nach einer These eingefroren wird und ich weiß auch nicht, also wahrscheinlich kann das da auch Ewigkeiten eingefroren werden. Dann müsste das ja auch eigentlich so gehen, dass man sagt, ich möchte mir mein 25-jähriges Sperma einfrieren lassen für Ende 30.
Wie so einen guten Wein.
Geil, ja, wie so ein guter Wein. Das stimmt. Frage ist, ob sich Sperma so lange hält, eingefroren, aber warum nicht? Wenn sich Eizellen so lange halten, warum sollte sich Sperma nicht so lange halten?
Ja, ich glaube schon, ja.
Anni, wir machen eine Kampagne. Lass dir dein Sperma mit Mitte 20 wie einen guten Wein einfrieren.
Wieso wie einen guten Wein
Das hat
einfrieren?
dein Mann gesagt, dass man das dann lagert, wie so ein guter Wein. Für später. Ja.
Verschiedene Jahrgänge.
Ja. Ja, warum nicht? Ich glaube, das wäre doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, oder?
Was wünschst du dir mit 25? Ich wünsche mir
Aber wenn da ein Kind
Social
draus entsteht, dann
Freezing.
kannst du, wenn da ein Kind draus entsteht, dann kannst du dem immer sagen, was für ein Jahrgang der war.
Ja, du bist eigentlich
Ursprungsjahrgang.
Jahrgang 1996. Aber erst 2005 geboren.
Haben wir dich aufgemacht?
Ja. Herrlich, finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Jungs Anfang 20, Mitte 20, die sind da zu 90% im Kopf noch gar nicht angekommen, was Kinderkriegen angeht, dass es da Probleme geben könnte. Die haben keine Ahnung von der künstlichen Befruchtung oder von der Spermaqualität oder von dem Ganzen drumherum. Die sind da noch in, weiß ich nicht, in ihren Kinderschuhen.
Nee,
Also
ich
die
glaube, es sind keine
allermeisten
Kinderschuhe,
halt.
es ist einfach kein Bewusstsein auf das Thema da. Das ist, Kinderkriegen ist so ein Thema, das macht man als Mann so nebenbei.
Ja, das
So,
trifft's
als
vielleicht
Mann ist
ganz
auch so, es
gut.
kann überall passieren, du kannst es jederzeit überall machen, du kannst, theoretisch kannst du 100 Kinder auf der Welt verteilen. So ungefähr ist es ja als Mann.
Ja, und gefühlt
Deswegen
wird
macht
dir auch
man sich
immer
dann.
vermittelt, wenn du einmal Sex hast, ungeschützt, dann ist die gleich schwanger. Das ist ja
Genau,
auch
ja,
das,
und
was
das
bei
ist ja
den
auch so,
jungen Leuten im Kopf
dass
ist.
die Leute, also als Mann hast du immer, du wächst so auf mit dem Bewusstsein, du bist super potent, du bist irgendwie,
Ja.
alles ist gut und es bleibt ewig so. Aber das ist halt dieses falsche Bild und das sollte man, glaube ich, irgendwie revidieren.
Das ist auch ganz süß. Ich hatte Sexualkunde mit meiner 6. Klasse und ich weiß übrigens auch, dass einige diesen Podcast hören von meinen Schülern mittlerweile. Die haben den gefunden. Also bessere Aufklärungsarbeit gibt es ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob das das geeignete Alter ist mit 12, aber egal. Ich habe mit denen Sexualkunde gemacht und ich habe gefragt, was glaubt ihr, wie oft kann eine Frau im Jahr, also gibt es die Möglichkeit, schwanger zu werden? Und da waren die Antworten wirklich von bis, also von 365 Tage im Jahr, so, ne, wo denen gar nicht bewusst ist, wie oft es überhaupt möglich, ne, dass es nur an 5 Tagen im Zyklus geht, rund um den Eisprung. Ja, es wird immer suggeriert, verhüten, verhüten, verhüten. Man wird sofort schwanger, wenn man ungeschützten Sex hat.
Das wissen aber viele Männer auch nicht.
Ja, das glaube ich. Dass es auch viele mit 25 nicht wissen, wie oft eine Frau im Jahr schwanger werden könnte. Ja, weil, wie woher auch, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, wenn es dir keiner sagt, wenn es gar nicht in deinem Fokus ist, weil du halt erst mit 30 oder mit 35 Kinder kriegen willst, wozu?
Eure Frage aus der Kivo-Bubble.
Ich habe jetzt hier nur eine Frage und zwar, sagt mal, habt ihr während einer künstlichen Befruchtung auf Sport verzichtet? Also dazu muss man ja einfach mal sagen, ich habe, bevor ich in der Kinderwunschklinik war, richtig krass viel Sport gemacht. Da war ich 4, 5 Mal im Fitnessstudio die Woche. Hatte auch für meine Verhältnisse einen sehr krassen Body und war total trainiert. Und irgendwie mit der Kinderwunschklinik hatte ich irgendwie keine Zeit und keinen Nerv mehr dafür. Das heißt, ich habe einfach keinen Sport gemacht, aber nicht bewusst darauf verzichtet. Aber mir hat auch keiner gesagt, dass ich darauf verzichten müsste. Es gab kein Sportverbot.
Bei mir war es ja so, ich hatte ja meine krasse Body-Fitness-Era, bevor ich den Danny kennengelernt habe. Da war ich in meiner Top-Höchstform. Da war ich, glaube ich, auch 5, 6 Mal die Woche im Fitnessstudio, teilweise sogar 2 Mal am Tag, total crazy. Und also, wenn ich dir mal Fotos zeige,
Würde ich mal sehen, gerne.
willst du nicht mehr
Gibt's
wiedererkennen.
Nacktfotos?
Nee, gibt's nicht.
Schade.
Nee, nicht schade. Ja, auf jeden Fall. Das war auch noch 20 Kilo weniger als jetzt. Ne? Und nach der Geburt, also ich habe ja während der Geburt 30 Kilo zugenommen und danach habe ich das so nach und nach
Während der
abgenommen.
Geburt, du meinst während der
Ach so,
Schwangerschaft.
ja, sorry, genau. Während der Geburt habe ich leider nur 6 Kilo verloren. Hat mich auch sehr gewundert. Ich dachte, ich bin mindestens 10 Kilo leichter, wenn ich draußen bin, aber Pustekuchen. Waren nur 6. Ja, aber als ich dann wieder langsam so auf den Weg gekommen bin, sind so die 30 Kilo langsam runtergegangen, runtergegangen, runtergegangen. Und am Ende war ich in der Kivo-Klinik und hat die alte Frau da gesagt, also wenn sie in so einer leichten Abnehmphase sind, ist das besser für ihren Kinderwunsch. Und mein BMI war so gerade so an der Grenze zum Normalgewicht. Und habe ich gedacht, komm, dann nimmst du jetzt nochmal 3, 4 Kilo ab, dann bist du auf jeden Fall im wirklichen richtigen Normalgewicht. Und da habe ich nochmal so ein bisschen auf die Ernährung geachtet, habe aber nie wirklich nochmal mit Sport angefangen, weil irgendwie war es dann wirklich so, man ist in dieser künstlichen Befruchtung, da wachsen einem die Eierstöcke bis ich weiß nicht wohin, das ist alles schwer und unbequem und wenn ich mir dann vorstellen müsste, ich müsste noch Sport machen und beim Sport, für mich ist halt Yoga Klar, es ist anstrengend, aber es ist nicht meine Art von Sport. Ich hatte auch kein Verlangen, nochmal irgendwie richtig Sport anzufangen, weil ich immer entweder gerade in der Stimulation war oder dann nach dem Transfer habe ich mich sowieso geschont und nichts mehr gemacht. Das ist sogar irgendwann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auch nicht mehr mit dem verrückten Bernhard Gassi, weil wenn er zieht, reißt es mir die Eierstöcke raus. Also so vom Gefühl her keine
Ja,
hektischen Bewegungen.
sie geht aber bis heute nicht mehr mit dem Gassi. Also es ist irgendwie.
Das Gute ist, dass ich
Ja.
Daniel nicht so richtig höre. Das muss ich alles rausschneiden.
Nee, sie geht bis heute nicht mit dem Gassi.
Also halten wir fest, ich hätte mir während der künstlichen Befruchtung auch keinen Sport vorstellen können, weil eh alles schon empfindlich ist. Ich fand schon Autofahren heavy, wenn ich über so eine Huckelstrecke gefahren bin, dachte ich schon, alter Verwalter, in meinem Bauch, da bewegen sich sehr viele Eier gerade mit. Hätte ich mir auch keinen Sport vorstellen können, aber auch nach dem Transfer hat mir die Ärztin gesagt, sie dürfen alles machen. Und da hat sie auch gesagt, auch Sport und alles Mögliche. Also prinzipiell, glaube ich, darf man es machen. Es ist halt nur die Frage, ob man Bock hat und ob man es fühlt in dem Moment.
Ich fühle gar nichts. Das Einzige, was ich aktuell fühle, ist, ich würde mir gerne Pizza bestellen und mich auf die Couch rollen, von dort dann wieder ins Bett.
Aber hat
Meine
irgendein Arzt
Motivation
mal zu dir
gefunden.
gesagt, dass du keinen Sport machen dürftest?
Nee, das habe ich von niemandem gehört. Also, ich glaube, Sport ist auch tatsächlich gut, weil es ja auch für die Durchblutung hilfreich ist und das ist ja auch ein guter Ausgleich, ne? Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe da irgendwie so eine krasse innerliche Blockade. Ich krieg das nicht hin.
Okay, es war eine sehr lange Folge.
Voll. Und viel Spaß beim Schneiden.
Ach, frag nicht. War bestimmt nicht die letzte Folge mit dir, Daniel. Wir machen bestimmt noch mal eine.
Okay.
Vielleicht kriegst du ja Enno überredet, dass ihr mal zu zweit eine macht.
Ja, cool. Dann machen wir eine Männerfolge.
Ja, ich schicke dir mal seinen Instagram-Account und dann schreibst du ihm. Also ihn
Aber
auch in die
da ist keine
Anfrage.
Garantie, dass das nicht ausartet in irgendwelche anderen Themen dann.
Ich hätte richtig Bock auf eine Danny-Enno-Folge, wo die
Ganz crazy Kinderwunsch-Themen.
sprechen.
Ja, wir würden euch ja
Eben.
schon Fragen mit reingeben,
Ja,
aber
wenn
ich.
ihr dabei seid, könnt ihr uns fragen und vermutlich dann antworten. Aber wenn zwei Männer miteinander reden, ich glaube, da kommen ganz andere Themen dann.
Ja, hier ist die Frage. Ich habe jetzt Enno extra hier nochmal hergeholt. Bist du bereit, mit Daniel mal eine Podcast-Folge oder einen Part eines Podcasts aufzunehmen?
Muss ja aber.
Ist ein Ja, oder?
Ja,
Ja, muss
dann, wenn ihr
sollen.
dabei seid und die richtigen Fragen stellt, dann können wir das machen. Ja, ansonsten artet das aus wahrscheinlich.
Also ich glaube, wenn wir euch alleine lassen, dann wird es so eine 5-Minuten-Folge, wovon dann schon
Nee,
eine
ich
Minute
glaube, wir
das
würden dann
Intro
schon
ist.
reden, aber wir würden dieses Thema dann irgendwann auch wieder wechseln. Also ich glaube, bei Männern, da kommen zu viele
Ich sag
Sachen
mal
dann.
so, mein Mann guckt keinen Fußball, das wird schon mal kein Thema werden.
Ja, aber wir finden bestimmt ein Thema.
Aktien.
Irgendwas Aktien, ja, können wir
Aktien
machen.
und Politik könnte mein Mann anbieten.
Okay, machen wir Aktien und Politik.
Die hören jetzt schon nicht rein, die anderen in die Folge.
So, ich entlasse jetzt den Göttergatten in sein
Ja.
wohlverdientes Fußball-Evening-Dingsbums.
Super.
Tschüss,
Dankeschön.
vielen Dank, dass du da warst.
Tschüss.
Bis zum nächsten
Tschüss.
Mal.
Danke.
Tschüssikowski, bis später.
Schönen Abend euch. Tschüss.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.